Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Werkschließungen, betriebsbedingte Entlassungen. 30 Jahre lang war das undenkbar beim Volkswagen-Konzern, aber der Autobauer steckt in einer veritablen Krise. Seine Elektroautos sind den meisten zu teuer und auch der Absatz von Verbrennern bricht ein. Und so stellt der Vorstand die Beschäftigten auf einen harten Sparkurs ein. Entlassungen und Werkschließungen nicht ausgeschlossen. Dagegen formiert sich heftigster Widerstand. Die Gewerkschaften mobilisierten zur Betriebsversammlung heute. Wir berichten. Das Bundeskabinett will derweil den Absatz teurer Elektroautos als Dienstwagen steuerlich fördern. Innerhalb der CDU melden sich Kritiker einer Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen und Sachsen zu Wort. Darunter auch durchaus bekannte Köpfe. Sozialminister Hubertus Heil kündigt wie erwartet eine Nullrunde beim Bürgergeld an. Und Ukraines Präsident Selenskyj bildet sein Kabinett um. Auch Außenminister Kuleba tritt ab. Der Hintergrund gleich anschließend blickt in den Ostkongo, die internationale Dimension des ungelösten Konflikts. Die Ängste sind groß bei den Beschäftigten des Volkswagen-Konzerns. Jahrzehntelang konnten sie sich darauf verlassen, dass sie ihren Job nicht verlieren werden. Eine entsprechende Jobgarantie hatte die Konzernführung schriftlich gegeben. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die massive Konkurrenz aus China bei Elektrofahrzeugen zwingt den Vorstand zu drastischen Schritten. Doch die Gewerkschaften, die wollen das nicht kampflos hinnehmen. Über die Betriebsversammlung in Wolfsburg, Janek Wichert.
Die Stimmung ist merklich aufgeheizt heute Morgen bei der Betriebsversammlung in Halle 11 des VW-Stammwerks in Wolfsburg. Rund 5.000 Beschäftigte sind gekommen, 15.000 weitere, so die Zahlen des Betriebsrats, verfolgen das Geschehen vor der Halle. Die Wut gegen das VW-Management und ihre Planspiele um Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen schlagen den Managern von Volkswagen unverblümt entgegen. Pfiffe, Buhrufe, minutenlang, als VW-Markenchef Schäfer, Finanzvorstand Antlitz und der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Blume das Podium betreten. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hingegen wird fast schon mit Standing Ovations begrüßt. Sie habe einen großen Zuspruch und Unterstützung gespürt, sagte Cavallo im Anschluss an die Betriebsversammlung.
Von den Beschäftigten und das, was wir natürlich uns vorgestellt haben, dass es Riesenängste gibt, dass es auch Enttäuschung gibt, wie der Vorstand damit umgeht, dass wir in einer Krisensituation sind und jetzt androht, Standortschließungen zu machen und die Beschäftigungssicherung zu kündigen, hat die Belegschaft sehr deutlich und unmissverständlich dem Vorstand entgegengebracht, dass sie bereit sind, mit dem Betriebsrat und der IG Metall dafür zu kämpfen, dass das nicht kommt.
In ihren Vorträgen verteidigte die VW-Spitze heute ihre Ideen. Ohne zu sagen, was das Unternehmen genau vorhat, malte Finanzvorstand Antlitz jedoch ein düsteres Bild. Um die zu hohen Kosten bei der Kernmarke VW zu senken, bleibe dem Unternehmen maximal noch eine Zeitspanne von 2 Jahren, sonst könne das Ruder nicht herumgerissen werden. Der IG Metall-Bezirksleiter Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Thorsten Gröger betonte heute erneut, dass die Pläne, die VW hat, um das zu verhindern, nicht hingenommen werden.
Heute sind mehrere Dinge noch mal sehr, sehr deutlich geworden, dass die Belegschaft an dieser Stelle wirklich eng zusammensteht und dass das Unternehmen, wenn es wirklich diesen eingeschlagenen Weg weiter verfolgt, dass das Unternehmen damit rechnen muss oder dass sicher ist, dass das Unternehmen den erbitterten Widerstand der Beschäftigten, und das kann ich für die IG Metall auch sagen, dann auch in Kauf nehmen muss an der Stelle. Das Zweite, was deutlich geworden ist von den Unternehmensvertretern, ist heute nochmal unterstrichen worden, das, was am Montag auch bekannt gegeben worden ist.
Nämlich, so Gröger, Werkschließungen und das Aufweichen der Beschäftigungssicherung. Dass das jetzt in Frage gestellt wird, laut Gröger ein Novum, das erste Mal seit Jahren, gebe statt eines Miteinanders von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite nun ein Gegeneinander. Eine Situation, die den VW-Beschäftigten offensichtlich zu schaffen macht.
Ja, durcheinander würde ich mal behaupten. Das, was in der Halle jetzt passiert ist, das war schon bewegend im negativen Sinne. Das, besonders als dann gesprochen wurde, dass eben für mich keine konkreten Lösungen oder Ansätze da nochmal genannt wurden.
Fühlt sich eigentlich nicht schön an.
Das Kosten runter müssen stellte auch die Betriebsratsvorsitzende Cavallo heute nicht in Frage. Allein der Weg, um VW für die Zukunft fit zu machen, müsse ein anderer sein, sagte sie. Schuld an der Misere trage das Management, kritisierte Cavallo. Sie habe heute deshalb dem Vorstand noch einmal die Forderungen der Arbeitnehmerseite deutlich gemacht. Nur über Arbeitskosten und Standortschließungen zu sprechen, sei zu kurz gegriffen.
Denn es gibt ganz viele Stellhebel, die das Unternehmen zu verantworten hat. Da geht es uns darum, dass wir natürlich wettbewerbsfähige, gute Produkte haben müssen, die die Kundschaft auch uns aus den Händen reißt. Uns fehlen die Einstiegsmodelle in der Elektromobilität. Wir haben darüber gesprochen, dass wir im Konzern die Synergien, die wir schaffen können, über alle Konzernmarken nicht ausreichend aus unserer Sicht in Angriff nehmen. Es gibt leider an vielen Stellen eine Zerfaserung Markenegoismen.
Dafür, dass Unternehmensanteile nicht zusammenarbeiten, trage das Management die Verantwortung. Der Vorstand müsse all das besser koordinieren und steuern, so Cavallo. Es würden Milliardenbeträge verschwendet. Cavallo forderte von der VW-Spitze, sich jetzt zügig an den Verhandlungstisch zu setzen, um über die weiteren Schritte zu sprechen.
Jannik Wiechers war das. Volkswagen steckt also in einer veritablen Krise. Das Bundeskabinett hat derweil heute ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem der Verkauf auch teurer Elektrofahrzeuge angekurbelt werden soll. Unternehmen, die Dienstwagen auch der Luxuskategorie erwerben, sollen das steuerlich absetzen können. Privatpersonen werden nicht gefördert. Die Kassiererin finanziert so die Luxuskarosse des Managers und des Handwerkers, meinen selbst wirtschaftsliberale Kritiker. Mehr dazu von Jörg Münchenberg.
Angesichts schwacher Zulassungszahlen im Bereich der E-Mobilität will die Bundesregierung der Autobranche mit neuen Steuererleichterungen unter die Arme greifen. Dabei geht es nicht nur um den Klimaschutz, sondern auch um die Hersteller an sich, die derzeit mit Absatzproblemen zu kämpfen haben und zugleich für rund 800.000 Jobs stehen, die unmittelbar an der deutschen Autoindustrie hängen.
Deutschland muss ein starkes Autoland bleiben. Wir tun alles dafür, dass das auch möglich ist,
sagte Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, heute Morgen bei NTV. Konkret will die Bundesregierung Dienstautos noch stärker fördern. Denn diese Fahrzeuge spielen für den Gebrauchtwagenmarkt eine wichtige Rolle, weil sie meistens nach kurzer Zeit vom Ersthalter wieder verkauft werden. Rückwirkend soll zum 1. Juli 2024 eine Sonderabschreibung für neu zugelassene, voll elektrische und vergleichbare Null-Emissionsfahrzeuge eingeführt werden. Dies soll gestaffelt bis 2028 greifen. Gleichzeitig soll bei der Dienstwagenbesteuerung für E-Autos auch der Deckel für den Bruttolistenpreis angehoben werden, von derzeit 70.000 auf dann 95.000 Euro. Die beiden Maßnahmen sind Teil der sogenannten Wachstumsinitiative, die die Bundesregierung mit dem Haushaltsentwurf für 2025 Anfang Juli präsentiert hatte und die das Kabinett heute beschlossen hat.
Ich glaube, die Förderung ist eine gute Strategie, zumindest im gewerblichen Bereich etwas Dynamik in den Elektromarkt zu bekommen. Es ist ja so, dass weit über 60% der Neuzulassungen im gewerblichen Bereich stattfinden. Insofern muss hier auch die Elektromobilität ein Stück weit ansetzen und angeschoben werden,
sagt der Autoexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management im Bergisch Gladbach, dem Deutschlandfunk. Auch der Autobranchenverband VDA lobte die Steuerförderung als wichtiges Signal angesichts der schwächeren Nachfrage. Dagegen bezeichnete die Umweltorganisation BUND die geplanten Maßnahmen als Geschenk an Mercedes, BMW und Audi. Gleichzeitig hätten die Hersteller versäumt, preisgünstige E-Autos auf den Markt zu bringen. Pratzel wiederum sieht auch Fehler bei der Bundesregierung, die im letzten Jahr die sogenannte Umweltprämie für den Kauf von privat genutzten E-Autos wegen Finanzierungsproblemen abrupt gestoppt hatte.
Es ist klar, dass im Bereich der privaten Neuzulassung auch sehr viel Verunsicherung herrscht. Und das hat die Regierung mit ihrer erratischen Politik und Aufkündigung der Förderung im Dezember letzten Jahres bewirkt.
Unterdessen sorgt die geplante Verschärfung der Sparpläne bei Volkswagen auch in Berlin für einige Aufregung. Laut einem Regierungssprecher hat sich inzwischen auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, eingeschaltet und Gespräche mit dem Management sowie dem Betriebsrat geführt. Scholz habe zugleich klargemacht, dass das Unternehmen seine Absatzprobleme selbst lösen müsse. Die Bundesregierung werde sich hier nicht einmischen. Arbeitsminister Heil wiederum hatte zuvor jedoch eine Unterstützung bei Forschung und Entwicklung sowie arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Aussicht gestellt.
Jörg Münchenberg war das. Am Bündnis Sarah Wagenknecht führt kein Weg vorbei in Thüringen und in Sachsen. Und es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die CDU in beiden Bundesländern zu einer Zusammenarbeit durchringen wird. Jetzt meldeten sich aber einige Dutzend CDU-Mitglieder mit einer Protestnote zu Wort, darunter durchaus auch prominente Köpfe. Katharina Hamburger weiß mehr.
Mehr als 100 Unionsmitglieder, vor allem aus der CDU, aber in Teilen auch aus der CSU, sollen sich laut Angaben der Initiatorin schon dem Aufruf angeschlossen haben, indem man sich gegen eine Zusammenarbeit zwischen CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht ausspricht. Darunter Frank Saarfeld, Unionsbasismitglied. Er sagte unserem Hauptstadtstudio:
Die Union vertritt seit ihrer Gründung, seit Konrad Adenauer über Franz Josef Strauß und Helmut Kohl und später Angela Merkel, klare Werte: Westbindung, NATO-Mitgliedschaft, europäische Einigung.
Diese Werte dürften nicht zur Disposition stehen und zur Verhandlungsmasse werden.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht, und das besteht aus Sarah Wagenknecht, ist gegen alle diese Werte, die die Union seit 1949 verkörpert. Mit Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis darf es daher keine Zusammenarbeit geben. Und der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU muss dringend auch auf das BSW ausgeweitet werden.
So Parteimitglied Saarfeld. Ähnlich argumentiert der Europaabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Union, Dennis Radke. Er sagte dem Tagesspiegel, der zuerst über den Aufruf berichtet hatte, jeder politische Akteur wisse, wofür das BSW inhaltlich stehe, nämlich gegen elementare christdemokratische Grundüberzeugungen wie die Westbindung, die liberale Demokratie und die europäische Einigung. AfD und BSW wollten die CDU zerstören, weil sie das letzte Bollwerk der politischen Mitte sei, so Radke. Roderich Kiesewetter, Außen- und Verteidigungspolitiker der CDU, sagte ebenfalls im Tagesspiegel, das BSW wolle die demokratische Mitte inklusive der Union als Volkspartei aushöhlen und ihre Grundwerte unterminieren, weshalb eine Zusammenarbeit ausgeschlossen sein sollte. Die Aufnahme in einen Unvereinbarkeitsbeschluss sei für ihn somit absehbar, so Kiesewetter. Einen solchen Beschluss, der eine Zusammenarbeit ausschließt, gibt es momentan nur für die Linke und die in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD. Würde man nun auch ein Bündnis mit dem BSW ausschließen, würde das die Regierungsbildung in Thüringen und Sachsen wohl erschweren. Entsprechend hält sich die Begeisterung über den Vorstoß in Sachsen und Thüringen in Grenzen.
Wir werden unseren sächsischen Weg gehen. Ich brauche keine Ratschläge, weder aus dem Bund noch aus anderen Bundesländern. Ich neige auch nicht dazu, anderen Ländern Ratschläge darüber zu geben, wie sie zu ihren Koalitionen finden.
Zu Christian Hartmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion in Sachsen. Dort wäre eine Mehrheit im Moment nur über ein Bündnis von CDU, BSW und SPD möglich. Für andere Mehrheitsbündnisse bräuchte es die AfD oder die Linkspartei, mit denen die Christdemokraten eine Koalition ausgeschlossen haben. Hartmann macht aber auch deutlich, dass es so sei,
dass keine freudige Erregung, jubelndes Begeistern herrscht, aber auch kein Einzementieren, sondern es geht darum zu schauen, wie auf Grundlage dieses Wahlergebnisses, und das ist politische Verantwortung, ein Wahlergebnis zur Kenntnis zu nehmen, die Möglichkeiten definiert werden, wie wir zu einer stabilen Regierung kommen.
Dass es Bauchschmerzen in der CDU gibt, wenn es um ein Bündnis mit Sarah Wagenknechts Partei geht, ist nicht neu. Auch Friedrich Merz artikulierte diese im Juni noch recht deutlich.
Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen. Für Frau Wagenknecht gilt ja beides. Sie ist in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem.
So Merz in der ARD. Er musste diese Aussage dann aber wieder relativieren. Ein Bündnis wurde von da an nur noch für den Bund ausgeschlossen, da sich zu diesem Zeitpunkt schon andeutete, dass man in Thüringen, Sachsen und vielleicht demnächst auch in Brandenburg möglicherweise mit dem BSW ins Gespräch kommen muss, um überhaupt eine Regierung bilden zu können. Ob man aber am Ende tatsächlich zusammenkommt und unter welchen Bedingungen, das werden erst die kommenden Wochen zeigen.
In der kommenden Woche, da tritt der Bundestag zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder zusammen und da steht der hart umkämpfte Bundeshaushalt für das kommende Jahr auf der Tagesordnung. Um sich darauf einzustimmen, kamen die Vorstände von Grünen und Liberalen im Deutschen Bundestag heute zur Klausur zusammen. Allerdings dürften auch die Wahlergebnisse vom Wochenende die Beratungen prägen. Ann-Kathrin Büsker.
Welche Lehren können die Grünen aus den Landtagswahlen ziehen und wie muss sich die Fraktion für die kommenden Haushaltsverhandlungen aufstellen? Über diese Fragen diskutiert die Partei heute und morgen bei einer Klausur des erweiterten Fraktionsvorstandes. Co-Fraktionschefin Katharina Dröge nannte heute bereits erste Beispiele, was in Zukunft für ihre Partei wichtig werde.
Wir haben für uns identifiziert, dass wir mehr Klarheit auch in den Fragen brauchen, die für uns vielleicht nicht die leichtesten sind.
Beispiel Migration. Während Wirtschaftsminister Robert Habeck das letzte Woche gemeinsam verhandelte Sicherheitspaket der Bundesregierung hervorhob und die gute Zusammenarbeit daran lobte, markierte Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann auch Grenzen für die Grünen. Grundsätzlich sei man hier zu Gesprächen bereit.
Was wir aber erwarten, sind konstruktive und rechtlich einwandfreie Vorschläge und nicht jeden Tag irgendeinen neuen Vorschlag, der am nächsten Tag wieder eingerollt wird, weil er keiner sachlichen, nüchternen Betrachtung und Praktikabilität entspricht. Gerade bei der inneren Sicherheit ist auch Friedrich Merz gefordert und seine Union.
Hasselmann kritisierte, dass Merz nicht über Sicherheitsthemen diskutieren wolle. Die Union fokussiert derzeit stark auf Asylfragen. Die Grünen aber sehen auch sicherheitspolitisch Nachholbedarf.
Wir glauben, dass die Sicherheitsbehörden besser ausgestattet werden müssen. Es ist nicht ausreichend, wie wir unseren Verfassungsschutz, wie wir das Bundeskriminalamt, wie wir unsere Polizei und auch wie wir unsere Behörden bei der Frage der Rechtsdurchsetzung und der Vollzugsdefizite, wenn es um Migrationsfragen geht, unterstützen.
Die Grünen sind bemüht, bei diesen Themen Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, aber auch deutlich zu sagen, was für sie eben nicht geht. So betonte Außenministerin Annalena Baerbock den grundsätzlichen Wert des Asylrechts.
Terrorismus bekämpft man nicht mit Hysterie, sondern Terrorismus bekämpft man in einer liberalen, in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft mit dem größten Miteinander von demokratischen Akteuren, aber vor allen Dingen mit der gemeinsamen vielfältigen Gesellschaft.
Auch auf der To-Do-Liste, die Grünen wollen wieder mehr Spaß an Klimaschutz wecken, deutlich machen, dass Menschen und Unternehmen von Maßnahmen profitieren könnten. Mit Blick auf die Wahlkämpfe fordern sie außerdem die Einrichtung einer Taskforce Desinformation, um etwa russischer Einflussnahme entgegenzutreten, so Co-Fraktionschefin Hasselmann.
Wie gerüstet sind wir als Deutscher Bundestag, die Bundesregierung, unser Land insgesamt? Deshalb die Taskforce Desinformation, der sich alle Ministerien, das Bundeskabinett und der Kanzler stellen müssten, mit konkreten Ergebnissen zwischen Bund und Ländern.
Die Grünen machten außerdem deutlich, die Art des Umgangs in der Ampel ist aus ihrer Sicht weiter sehr problematisch. Ein Aussteigen aus der Koalition kommt für sie allerdings nicht in Frage.
Zu Hochzeiten der Inflation, da ist das Bürgergeld erheblich angehoben worden. Später stellte man fest, die Inflation ist zurückgegangen, die Erhöhung der Sozialleistungen ist also eigentlich zu groß ausgefallen. Im kommenden Jahr gibt es deshalb eine Nullrunde, das hat Sozialminister Hubertus Heil heute angekündigt. Frank Capellan.
Die FDP beugt sich dem, was sie selbst mitbeschlossen hat. Anders als von den Liberalen gefordert, wird das Bürgergeld nicht gekürzt. Nach dem deutlichen Rückgang der Inflation wäre ein Minus von 24 Euro tatsächlich denkbar gewesen. Doch die Ampelkoalition hatte bei Einführung des Bürgergeldes eine Besitzstandsgarantie gegeben. Demnach kann es ohne erneute Gesetzesänderung kein Minus geben. Allerdings kündigt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD eine Nullrunde für das kommende Jahr an.
Wir haben klare Anforderungen der Verfassung. Und da wird nicht jedes Jahr gewürfelt, wie sich die Regelsätze erhöhen, sondern es gibt eine Verfassung und es gibt einen Anpassungsmechanismus, den der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Übrigens mit den Stimmen von CDU, CSU, FDP, SPD, Grün. Und der bedeutet grob, dass wenn die Inflation hoch ist, und die war im letzten Jahr hoch, vor allen Dingen bei Lebensmittelpreisen und bei Strom, es eine entsprechende Anpassung gibt, damit das Existenzminimum gesichert ist. Wenn die Preise runtergehen, dann geht es auch mal in Richtung Nullrunde.
Bijan Jirsaray wertet diese Nullrunde als Schritt in die richtige Richtung. Wer arbeiten geht, muss stets deutlich mehr in der Tasche haben als jemand, der vom Geld der Steuerzahler lebt, betont der FDP-Generalsekretär. Allerdings drängen die Liberalen weiter auf Korrekturen beim Bürgergeld. Der Parteivorsitzende will die Zuverdienstmöglichkeiten ausweiten. Damit versucht Christian Lindner, auch der Schwarzarbeit von Stützeempfängern entgegenzuwirken.
Wer eine zusätzliche Stunde leistet, muss auch davon profitieren. Und deshalb ist schon seit vielen Jahren meine Überzeugung, dass die Zuverdienstgrenzen so angepasst werden müssen, dass die Leute, die mehr tun, die überhaupt was tun, davon auch individuell einen Vorteil haben.
Arbeitsminister Hubertus Heil verspricht schärfere Sanktionen. Heil verweist darauf, dass es immer Mitwirkungspflichten für Bürgergeldempfänger gegeben habe. Jedoch beklagen die Jobcenter zunehmend, dass die Kontrolle zu bürokratisch sei. Das will der SPD-Minister nun anpassen.
Wenn jemand chronisch nicht zu Terminen kommt, dann gibt es Leistungseinschränkungen. Das ist auch in Ordnung so. Was mir besonders wichtig war, war ein Zeichen zu setzen gegen Sozialmissbrauch. Wenn jemand schwarz arbeitet und noch Stütze bezieht, dann ist das nicht nur ein Straftatbestand, sondern es wird zukünftig auch hart sanktioniert.
Der Kurs wird inzwischen auch von den Grünen mitgetragen. Bei NTV bezeichnet Fraktionsvize Andreas Audretsch die Nullrunde im kommenden Jahr als logische Folge der sinkenden Teuerungsrate. Allerdings wird auch von Sozialdemokraten immer wieder beklagt, dass der Abstand zwischen Niedriglöhnen und Bürgergeld weiterhin zu gering sei. Wir versuchen zu relativieren, dass das Bürgergeld eigentlich gar nicht höher ist als ehrliche Arbeit, schreibt der Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir in einem Facebook-Beitrag. Die Menschen fühlen das aber ganz anders, wenn sie sehen, dass man arbeitslos fast genauso gut lebt wie als arbeitender Mensch, so der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium. Die Reform des Bürgergeldes dürfte damit ein wichtiges Thema sein, wenn sich die SPD-Bundestagsfraktion morgen im brandenburgischen Nauen zur Klausur trifft.
Den Verteidigungsminister hat der ukrainische Präsident Selenskyj vor ein paar Monaten bereits ausgetauscht, nachdem es nicht gut lief an der Front. Jetzt hat er das halbe Kabinett umgebaut. Das Ganze sei ein Schritt, um sich effektiver aufzustellen, so die Begründung. Auch Außenminister Kuleba nahm den Hut. Andrea Bär.
In den Nachrichten ist die laufende Regierungsumbildung ein wichtiges Thema. Wir brauchen neue Energie, um den Staat in vielen Bereichen stärker zu machen, so begründete Präsident Volodymyr Selenskyj den geplanten Regierungsumbau auf einer Pressekonferenz in Kiew. Sei es internationale Politik oder Diplomatie, ich kann nicht vorhersagen, womit sich dieser oder jener Minister dann genau beschäftigt. Das wird beantwortet, wenn ihnen bestimmte Stellen angeboten werden. Die Zentralregierung müsse mehr mit den Kommunen zusammenarbeiten. Verteidigungsproduktion und NATO-Zusammenarbeit müsse ebenfalls gestärkt werden, so Selenskyj. Und für die Beitrittsverhandlungen mit der EU gäbe es künftig eine persönliche Verantwortung. Von mehr als 20 haben bisher 6 Ministerinnen und Minister ihren Rücktritt beim Parlament eingereicht, das sie formal entlassen muss. Die Ressorts Justiz, strategische Industrie, Umwelt, europäische Integration und Reintegration besetzter Gebiete werden vermutlich umgebaut oder neu besetzt. Wir brauchen ein neues Niveau informativer, kultureller und diplomatischer Arbeit. Jetzt ist es an der Zeit, den Regierungsinstitutionen der Ukraine neue Stärke zu geben. Und ich bin allen dankbar, die dabei helfen. Auch Außenminister Dmytro Kuleba scheidet aus dem Amt. Nach 4,5 Jahren ist der 43-Jährige wohl der international bekannteste Minister. Mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock war Kuleba oft unterwegs. Vor rund 3 Monaten in einem von Russland zerstörten Kraftwerk bei Kiew. Ukrainische Medien spekulieren unterdessen, wer welche Posten übernehmen könnte und sind sicher, dass Kuleba weiter eine Rolle spielt. Nicht der Präsident, sondern Regierungschef Denis Schmyhal schlägt neue Ministerinnen und Minister dem Parlament vor, das sie bestätigen muss. Nur 2 Ressorts darf der Präsident, der Werchowna Rada, vorschlagen, darunter das Außenamt. Oppositionspolitiker wie Andriy Ostatschuk sehen in der Regierungsumbildung wenig Sinn. Die Entscheidungen würden ohnehin nur von wenigen Menschen gefällt, so Ostatschuk auf Facebook mit Blick auf das Präsidentenbüro. Die Selenskyj-Berater dort agieren unter der Leitung von Stabschef Andriy Yermak. Sie haben aus Sicht vieler zu viel Macht, obwohl sie nicht demokratisch gewählt sind.
Zu Jahresbeginn, da gingen die Bäuerinnen und Bauern auf die Barrikaden. Ein Grund, die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel. Auch in Brüssel trommelten die Landwirte lautstark gegen geplante Reformen. Als Reaktion hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Kommission eingesetzt, die über die Zukunft der EU-Agrarpolitik beraten sollte. Heute legten die Experten ihre Empfehlungen vor. Annabel Brockus.
Resilienter, nachhaltiger, wettbewerbsfähiger. So soll die Zukunft der Landwirtschaft in der Europäischen Union aussehen. Das betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Brüssel.
We all know already today that we must do more and we will do more. To protect our farmers and to make the agri-food system more resilient, more competitive, but most importantly also more sustainable.
Vor einem Jahr hatte sie den strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft angekündigt. Verbraucher und Umweltverbände, die Lebensmittelindustrie und Landwirte diskutierten über Monate, wie diese Ziele zusammengebracht werden können. Am Ende einigten sich die Akteure trotz ihrer unterschiedlichen Positionen auf einen gemeinsamen Abschlussbericht. Peter Strohschneider hat als Vorsitzender des strategischen Dialoges für diesen Konsens gesorgt. Er hat bereits in Deutschland die Zukunftskommission Landwirtschaft geleitet. Seiner Ansicht nach sind Landwirtschaft und Ökosysteme oft eine Konstellation, in der es nur Verlierer gibt.
All too often, agricultural production and its natural preconditions have become entangled in a lose-lose constellation.
Aus lose-lose soll nun Win-Win werden. Der Abschlussbericht des strategischen Dialoges empfiehlt eine Reihe verschiedener Maßnahmen, wie das gelingen kann. Ein Punkt: Die gemeinsame Agrarpolitik der EU soll angepasst werden. Subventionen für Landwirte sollen zielgerichteter eingesetzt werden. Sollen die Landwirte profitieren, die es am dringendsten benötigen, erläutert Strohschneider.
Based on farmers' economic viability, the cap should deliver income support for certain active farmers in a much more targeted way.
Agrarsubventionen machen rund 30% des EU-Haushaltes aus. Aktuell richtet sich die Unterstützung vor allem nach der bewirtschafteten Fläche. Ein Umbau der gemeinsamen Agrarpolitik ist auch für eine EU-Erweiterung relevant. Alleine dem Beitrittskandidaten Ukraine würden nach jetzigen Regeln 18% aller Agrarsubventionen zustehen. Außerdem sollen Landwirte belohnt werden, wenn sie ihre Böden nachhaltig bewirtschaften oder sich für Tierwohl einsetzen. Für Strohschneider geht es hierbei darum, hohe Ziele anzustreben und nicht nur EU-Rechtsvorschriften umzusetzen.
Environmental payments should go beyond what is required by existing EU legislation and aim at the highest ambition.
Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling hält dieses Anreizsystem für wichtig.
Geld darf in Zukunft nicht mehr wie bisher pauschal pro Hektar verteilt werden, sondern konkret für Umweltmaßnahmen.
Der agrarpolitische Sprecher der CSU-Europagruppe, Stefan Köhler, betrachtet den Abschlussbericht nach den europaweiten Bauernprotesten als Chance.
Insgesamt, wenn man den strategischen Dialog richtig angeht, ist es natürlich sicherlich ein Beitrag zur Entpolarisierung in der ganzen Debatte um die Landwirtschaft. Und man könnte alles auf vernünftigen Füßen stellen.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Empfehlungen in einen eigenen Fahrplan zur Zukunft der Landwirtschaft einfließen lassen und ihn in den ersten 100 Tagen nach Beginn ihres Mandats vorstellen.
Es war eine Katastrophe, die weltweit Entsetzen auslöste, der Brand des Grenfell Towers im Londoner Stadtteil North Kensington. 72 Menschen fielen den Flammen zum Opfer. Schnell war klar, dass die Fassade Stoffe enthalten hatte, die wie Brandbeschleuniger wirkten. Heute legte eine Untersuchungskommission ihren Abschlussbericht vor. Ergebnis: Schlamperei, Inkompetenz und Profitgier auf allen Ebenen. Christine Heuer.
Der Tod aller 72 Opfer des Hochhausbrands von 2017 wäre vermeidbar gewesen, urteilt der Kommissionsvorsitzende Sir Martin Moore-Bigg. Die Menschen im Grenfell Tower seien im Stich gelassen worden von denen, die für die Sicherheit des Gebäudes und seiner Bewohner zuständig waren.
The simple truth is that the deaths that occurred were all avoidable and those who lived in the tower were badly failed by those who were responsible for ensuring the safety of the building and its occupants.
Das Feuer war im vierten Stock des Grenfell Tower ausgebrochen, hatte sich in Windeseile auf alle 24 Etagen ausgebreitet und das Gebäude in eine Todesfalle verwandelt. Schuld daran eine neue brennbare Fassadenverkleidung. Dabei waren die Gefahren des Materials bekannt. Inkompetenz, Leichtfertigkeit und Profitgier der Beteiligten verhinderten jedoch, dass sie ernst genommen wurden. So steht es im Untersuchungsbericht und so sieht es auch Natasha Alcock vom Angehörigenverein Grenfell United.
Human life was never a priority and we lost friends.
Menschenleben waren nie das Wichtigste. Wir haben Nachbarn, Freunde und Angehörige auf die schrecklichste Weise verloren. Für Gier, Korruption, Unfähigkeit und Fahrlässigkeit. Die Tory-Regierung hatte sich Deregulierung auf die Fahnen geschrieben und übersah alle Warnungen vor brennbaren Fassadenteilen, statt sie zu verbieten. Die Vermietungsgesellschaft wollte Geld sparen und entschied sich für das billige Baumaterial, dessen Gefahren die Anbieterfirmen zuvor heruntergespielt hatten. Als das Haus in Flammen stand, riet die Feuerwehr den Bewohnern, in ihren Apartments zu bleiben und dort auf Rettung zu warten. 72 Menschen verbrannten bei lebendigem Leib. Nach seinem Untersuchungsbericht verlas Sir Martin Moore-Bigg alle ihre Namen.
Fathia Ahmed El-Sanusi, Abu Fras Mohammed Ibrahim, Isra Ibrahim.
Ed Dufferin gehört zu denen, die überlebten. Er rettete sich aus dem 16. Stock des Grenfell Tower. Ein paar hundert Meter weiter wäre ein solch katastrophaler Brand undenkbar, davon ist er überzeugt. Denn dort liegen die reichen Viertel Notting Hill und Holland Park. Seine Nachbarn sind auch gestorben, weil sie arm waren, sagt Ed Dufferin.
They treated us like third-class citizens.
Sie haben uns wie Bürger dritter Klasse behandelt. Wir waren nicht wichtig genug, um zu prüfen, ob das Material, das sie an unserem Gebäude verbauten, sicher war.
We weren't important enough for anyone to go and check whether the products they were putting on our buildings were safe or not.
So sieht das auch der neue sozialdemokratische Premierminister. Im Unterhaus entschuldigte sich Keir Starmer heute im Namen des britischen Staates bei den Angehörigen der Todesopfer.
It should never have happened. The country failed to discharge its most fundamental duty.
Das Land hat seine fundamentalste Verpflichtung nicht erfüllt, euch und eure Angehörigen zu beschützen.
To protect you and your loved ones. And I am deeply sorry.
Die Polizei will nun Anklagen prüfen, hat allerdings schon eingeräumt, dass sie dafür mindestens anderthalb Jahre Zeit brauchen wird.
Der Bericht aus London war das von Christina Heuer. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.